Guten Morgen. Wir sind immer noch in unserer Serie über Beziehungen. Und wie jeden Sonntag gilt, wenn du in einer Ehebeziehung bist, ist okay, dann hast du was davon. Und wenn du nicht in einer Ehebeziehung bist, ist auch okay, dann hast du auch was davon. Denn die Prinzipien, die wir in dieser Reihe miteinander besprechen, die können wir anwenden auf unsere Beziehungen zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, zu unseren Arbeitskollegen, wo auch immer. So, ich hoffe, dass du auch heute Morgen was für dich mitnehmen kannst. Lass mich ganz kurz für diejenigen, die die ersten zwei Folgen verpasst haben, sozusagen eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir uns bisher angeschaut hatten. Im ersten Teil ging es darum, wie Gott uns gemacht hat und dass das, wie Gott uns gemacht hat, auch gut so ist und dass Gott sich dabei was gedacht hat. Und im zweiten Teil, letzte Woche, da hat Martin uns mit hineingenommen in die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Wie können wir das schaffen, dass die Konflikte unsere Beziehungen nicht kaputt machen? Und ich möchte heute in gewisser Weise an diesem Thema weitermachen und das Thema heute ist gelingende Beziehungen oder wie Beziehungen gelingen. Und lass mich anfangen, dir zunächst mal eins vor Augen zu führen, was uns vor allem in der Ehearbeit so wichtig geworden ist. Beziehungen gelingen nicht einfach so. Also vielleicht kennst du in deinem Umfeld Leute, die schon 80 Jahre verheiratet sind und die glücklich sind und wo du dir denkst, wow, das ist einfach schön, das zu sehen. Und bei denen klappt irgendwie alles. Bei uns ist es schwierig. So, wir haben eine schwierige Ehe, aber es gibt Leute, die haben eine einfache Ehe. Und es mag sein, dass es das auch gibt. Oder du kennst Leute, die haben Kinder, die geraten sind und deine Kinder haben schwierige Eltern. Oder du kennst Leute, die über ihre Arbeit, über ihren Arbeitsplatz schwärmen. Zum Beispiel der Pastor der Ekklesia in Laupheim ist so einer. Und du sagst dir, bei mir ist irgendwie schwierig. Und ja, es mag sein, dass es manche Leute einfacher haben als andere und dass wirklich alles einfacher ist. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es so ähnlich wie das, was wir heute von Betty gehört haben, dass wir Entscheidungen treffen und dass diese Entscheidungen unsere Beziehungen beeinflussen und beeinflussen, ob diese Beziehungen gut sind oder nicht so gut sind. Beziehungen sind Arbeit. Beziehungen können locker gut laufen, das ist schön. Aber typischerweise gibt es in jeder Beziehung, ob das nun eine Ehe ist oder an was du jetzt auch immer gerade denkst, es gibt einfachere Zeiten und es gibt schwierigere Zeiten. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir Einfluss haben auf diese Beziehungen. So, vielleicht bist du heute Morgen hier gesessen und hast dir gedacht, boah, ich würde auch gern so gut Schlagzeug spielen können, wie der Schlagzeuger, der da heute gefehlt hat. Oder, also, versteht ihr, Musik. Meine Frau hat gestern gesagt, ich würde auch gern gut singen können. Oder vielleicht möchtest du Klavier spielen können oder sonst irgendwas. Und du kannst dir das wünschen und du kannst Gott darum bitten, aber typischerweise wird es damit einhergehen, dass du dich anstrengst. Dass du ein Instrument dir besorgst, dass du anfängst zu üben und dass du immer besser wirst. Ich habe mir schon überlegt, wir könnten ja mal so ein kleines Spiel miteinander machen. Wir tauschen eine Woche lang unsere Arbeitsplätze. Ich denke, ich muss da nicht mehr viel mehr dazu sagen. Es gibt Dinge, die kann ich und es gibt Dinge, die kann ich nicht. Und es gibt schon einen Grund, weshalb man nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt typischerweise eine Berufsausbildung macht, dass man einen Beruf ausüben kann. Manche Leute können kochen. Manche Leute sind da drin vielleicht auch begabt, aber es gibt Leute, die haben das eben auch gelernt. Und das lernst du nicht von heute auf morgen, sondern da entwickelst du dich. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, warum Haftpflichtversicherungen für Autofahrer im Laufe der Zeit billiger werden? Kein Affront gegen jüngere Leute, aber es ist nur einfach mal so, dass Leute, die noch nicht so lange Auto fahren, mehr Unfälle machen als Leute, die schon länger Auto fahren. Es gibt dann auch so einen Peak. Das ändert sich dann irgendwann auch mal wieder. Aber das ist ein anderer Effekt. So, was ich damit sagen will, ist, wir müssen alles im Leben lernen. Du musst für alles im Leben einen Schein haben. Wir können heute leider nicht mehr wählen. Wir waren heute Morgen schon. Und weißt du was? Dafür brauchst du einen Schein. Für den hast du nichts gemacht, da musst du nichts lernen, aber du brauchst einen Schein. Du brauchst einen Führerschein, du brauchst einen Angelschein, du brauchst einen Gewerbeschein, du brauchst für alles einen Schein. Nur Beziehungen kann jeder. Kinder erziehen kann auch jeder. Und ich denke mir manchmal, ich würde es gut finden, wenn man dafür vielleicht auch einen Schein machen müsste. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir müssen in unsere Beziehungen investieren. Und jetzt kannst du Ratgeber lesen und dann liest du, was du alles machen musst und dann kriegst du eine ganz lange Liste und die befolgst du dann und dann wird es alles gut. Und du kannst auch die Bibel so lesen. Es gibt Leute, die lesen die Bibel so. So, wo sind die Gebote, die ich befolgen muss? Und dann hast du die Gebote so im Kopf für dich persönlich und dann merkst du auch sofort, wo andere sich falsch verhalten und so. Und dann kommst du in eine Situation, wo es keine Anleitung gibt. Darf ich als Christ jetzt AfD wählen heute? Oder irgendeine andere Partei? Darf ich als Christ Auto fahren? Wo bitte in der Bibel steht das? Darf ich als Christ das Internet benutzen? Darf ich als Christ rauchen? Darf ich tanzen? Darf ich mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen? So viele Fragen und wir müssen uns entscheiden. Ich halte die 35.000 Entscheidungen pro Tag zwar für ein bisschen hochgegriffen, aber ja, wenn, das hat Einstein schon gesagt, wenn es im Internet steht, dann muss es wahr sein. Ja, aber wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen und so viele Entscheidungen, da finden wir in der Bibel nicht die eine Bibelstelle, die uns sagt, mach das so oder mach das so. Und manchmal, da kommen wir auch in Situationen, wo wir emotional so aus dem Gleichgewicht geraten, dass wir vielleicht auch nicht mehr klar denken können und irgendwo spontan aus der Situation heraus auch falsche Entscheidungen treffen. Und ich möchte euch heute einen anderen Weg vorstellen. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich glaube, ich habe nur einen Teil davon, also wartet einfach, bis es hier losgeht, dann könnt ihr mitlesen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir werden umgestaltet und zwar nicht dadurch, dass wir uns anstrengen, nicht dadurch, dass wir Regeln befolgen, sondern wir werden umgestaltet, heißt es hier, indem wir ihn anschauen. Ich erinnere mich noch sehr gut, vor vielen, vielen Jahrhunderten, da habe ich mich mal gefragt, wie macht man das, Jesus anschauen? Wie schaue ich Jesus an? Und ich glaube persönlich, Die Frage kann man auch anders stellen, aber letztendlich geht es immer um dasselbe. Ich würde heute gerne die Frage stellen, was steht im Zentrum deines Lebens? So, ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die wird jetzt vermutlich gleich als Ganzes erscheinen, die ist eigentlich animiert, aber genau, jetzt ist sie komplett da. So, wir haben irgendwas im Zentrum unseres Lebens. Da steht ein Fragezeichen, da können verschiedene Dinge drin sein. Da können meine wichtigsten Dinge sind da drin. So, dieser innerste Kern meines Denkens, meines Wesens, dessen, wie ich mein Leben führe, die bestimmt meine Werte. Und diese Werte, die führen dazu, dass ich die richtigen oder auch die falschen, aber dass ich meine Entscheidungen auf die eine oder auf die andere Art treffe. Und dann schließlich werden diese Entscheidungen zu Handlungen führen. Typischerweise entscheide ich mich für irgendwas und dann tue ich auch, wofür ich mich entschieden habe. So, lass mal ruhig nur dran. Die Frage ist, was ist im Zentrum deines Lebens? Was steht bei diesem Fragezeichen? Und ich habe euch dafür jetzt ein kleines Beispiel mitgebracht. Noch nicht das Bild zeigen, bitte. Stell dir vor, zwei Schalke-Fans heiraten. Also Schalke, für diejenigen, die keine Ahnung von Fußball haben, ist ein relativ traditions... Schalke-Fan? Nein, okay. Also keine Ahnung, okay, ja, habe ich jetzt falsch interpretiert. Also zwei Schalke-Fans heiraten, das ist eine Fußballmannschaft, die mehr oder weniger erfolgreich ist. Und die heiraten. Und nach einer gewissen Zeit bekehrt sich einer der beiden und wird Borussia Dortmund-Fan. Und jetzt dürft ihr das Bild zeigen. Oh, falsche Karte gekauft oder was ist da passiert? Aber stellt euch das mal vor. Vorher sind die beiden immer gemeinsam ihrem Verein nachgereist. Wenn Schalke in Hamburg gespielt hat, dann sind sie nach Hamburg gefahren. Und wenn sie in München verloren haben, dann sind sie nach München gefahren. So, alles haben sie gemeinsam gemacht. Und jetzt ist plötzlich einer für den BVB. Und während der eine nach Hamburg fährt, fährt der andere nach Stuttgart. Wenn Dortmund gegen Schalke spielt, dann jubelt der eine, wenn ein Tor auf der einen Seite fällt. Und der andere jubelt, wenn er auf der anderen Seite ein Tor sieht. Und das liegt daran, dass innen drin die Entscheidungen getroffen wurden. Und jetzt könnten wir ja sagen, ist doch egal, was da innen drin ist, Hauptsache ist, man wird irgendwie glücklich. Man könnte denken, jedes Zentrum kann die Basis meines Lebens sein. Aber das Zentrum oder manche Zentren, sage ich jetzt mal, die sind für ein wirklich gelungenes Leben, für wirklich gelingende Beziehungen nicht geeignet. Stell dir vor, dieses Fragezeichen dort in der Mitte wird gefüllt mit Karriere. Ich möchte erfolgreich sein. Da passiert es dir ganz, ganz schnell, dass die Beziehungen, mit denen du unterwegs bist, nach Nützlichkeit bewertet werden. Dann bist du so wie auf diesem Bild, was ich uns mitgebracht habe. Da wird analysiert, da wird gerechnet. Und wenn die Kosten-Nutzen-Analyse ergibt, dass die Beziehung zu dir nicht mehr nützlich ist, dann wird diese Beziehung auch ganz schnell mal beendet. Ich finde, wir sehen das zurzeit sehr schön in der Politik, wie eine große Weltmacht plötzlich beschließt, dass die Beziehung zu einem Staat nicht mehr ihren Interessen entspricht und sie nur noch dann bereit sind, diesen Staat zu unterstützen, wenn sie im Gegenzug dafür gewisse Bodenschätze bekommen. Da wird Beziehung durch Nützlichkeit definiert. Das kann man machen. Aber ich garantiere euch, die Beziehung ist nicht so gut. Wir können unsere Beziehungen auf diesen Wert aufbauen, aber am Ende, wenn du nicht mehr nützlich bist für meine Karriere, dann bist du entbehrlich. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich glaube, dass viele Leute entsprechend leben. Wenn du nicht mehr nützlich bist für meine Zufriedenheit, wenn du mich nicht mehr glücklich machst, dann suche ich mir jemanden, der das kann. Manche, und jetzt gehen wir wirklich in diesen partnerschaftlichen Bereich, manche stellen in das Zentrum ihrer Beziehungen Kinder. Und alles wird diesen Kindern untergeordnet. Es gibt eine Phase in unserem Leben, da ist es so und da können wir auch wenig dagegen machen. Kleine Kinder sind Tyrannen. Das ist so. Du kannst die Entscheidung treffen, nein, mein Baby wird nicht im Zentrum meines Lebens stehen. Das ist dem Kind egal. So, aber irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Wer steht im Zentrum? Und wenn deine Kinder im Zentrum sind, dann sieht es vielleicht irgendwann mal bald so aus. Dein Akku ist leer. Der Akku deines Kindes ist hoffentlich voll. Und dann kommt die Zeit, wo die Kinder das Haus verlassen. Und dann? Dann stellt dein Partner womöglich fest, die letzten Jahre bin ich irgendwie gar nicht mehr vorgekommen. Was hält mich eigentlich noch bei meinem Partner? Und wenn die Kinder gehen, geht vielleicht der Partner mit, sucht sich jemand anderes. Das waren jetzt vielleicht zwei extreme Beispiele, aber du kannst das in deinem Kopf mal so durchdenken, was passiert, wenn bestimmte Dinge im Zentrum meines Lebens stehen. Wie wirkt sich das aus? Nicht für heute vielleicht, nicht für morgen, aber auf lange Sicht. Und wenn wir möchten, dass Beziehungen gelingen und wir uns nicht nur irgendwie an irgendwelchen Regeln festhalten oder uns da durchhangeln oder mit irgendwelchen Ratgeber-Tipps irgendwie über Wasser halten, dann ist es wichtig, dass im Zentrum unseres Lebens was ist, was unsere Werte auf eine gute Art und Weise prägt, was zu guten Entscheidungen führt und was letztendlich dazu führt, dass diese Beziehungen in unseren Ehen, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern am Arbeitsplatz von innen heraus richtig funktionieren, in die richtige Richtung gehen. Das heißt nicht, dass alles super wird, aber es heißt, dass die Dinge auf das richtige Gleis geschoben werden und die richtigen Weichen gestellt werden. Und jetzt möchte ich zu diesem Diagramm sozusagen euch einen Vorschlag machen, was wir dort in die Mitte packen sollten. Und die Leute, die schon länger in der Gemeinde sind, die wissen, in der Gemeinde und im Kindergottesdienst ist die richtige Antwort immer Jesus. Was auch sonst. Ich lese uns diesen Bibeltext mal vor. Und vielleicht checkst du nicht sofort, warum der was mit unserem Thema zu tun hat, aber versuch einfach mal den Zusammenhang zu sehen. Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid und in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Vielleicht hast du schon gemerkt, am Ende ändert sich der Ton ein bisschen, da ist wirklich eine Aufforderung, aber am Anfang ist eigentlich eine Konsequenz und das ist das, was mich an dieser Stelle so fasziniert hat. Wenn wir Jesus im Zentrum haben, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Arbeitsplatzbeziehungen, wenn wir Jesus vor allem bei uns selber im Zentrum haben, dann verändert es unsere Werte, verändert unsere Entscheidungen, es verändert unsere Handlungen und am Ende verändert es unsere Beziehungen. Lass uns diese Bibelstelle mal anschauen und ja, das wird jetzt vermutlich auch nicht funktionieren, aber ich habe so ein paar Dinge unterstrichen. Die sind jetzt alle gleichzeitig unterstrichen, ist auch okay. So, ihr seht, dass da ein Teil des Verses anders unterstrichen ist als die anderen. Und da heißt es, als Menschen, die mit Christus verbunden sind. Andere Bibelübersetzungen übersetzen das ein bisschen anders, aber letztendlich geht es um das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du Jesus im Zentrum deines Lebens hast, wenn Jesus in deinem Herzen ist, in der Schaltzentrale deines Lebens, wenn Jesus im Zentrum deines Lebens ist, dann passieren bestimmte Dinge. Und das ist das, was dann in Gelb quasi da steht. Das erste ist, ermutigt ihr euch gegenseitig. Wir ermutigen uns gegenseitig. Ist euch das schon mal irgendwo begegnet? Es gibt da so eine Gemeinde in der Nähe, die hat 7 Werte. Und einer der Werte dieser Gemeinde, ist übrigens die Ekklesia in Laupheim, sehr empfehlenswert, falls du da mal hingehen möchtest. Einer dieser Werte ist, wir sind okay, wir müssen mal wieder eine Predigtserie über unsere Werte machen. Wir sind wertschätzend und ermutigend. Das ist wichtig. So, warum sind wir wertschätzend und ermutigend? Weil wir mit Christus verbunden sind. Weil es unserer Beziehung zu Jesus entspricht, ziehen wir die anderen nicht runter, sondern wir versuchen, sie zu ermutigen. Man kann viel kritisieren. Aber ermutigen ist hilfreicher. Wir können uns auf die negativen Dinge konzentrieren, zum Beispiel am Frühstückstisch. Oder wir können uns dazu entscheiden, wir haben eine positive Haltung. Wenn im Zentrum unseres Lebens Jesus ist, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden wir durch diese Beziehung mit Jesus zu Menschen, die andere ermutigen. Manche sind da schon weiter als andere, manche haben noch einen weiten Weg vor sich, aber wir bewegen uns in diese Richtung. Das Zweite, was passiert, ist liebevoller Trost. Wir trösten einander. Das kann manchmal dadurch passieren, dass wir was Tröstendes sagen. Das kann manchmal aber auch sein, dass wir einfach da sind oder dass wir Dinge tun. Wir sind füreinander da. Wir nehmen Anteil am Leben des anderen und wir trösten und wir erleichtern andere damit schwierige Situationen. Und das wirkt auf Beziehungen positiv und stabilisierend. Das führt zu einer intensiveren Verbindung. Das Dritte ist, wir haben Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Lass mich mal an der Stelle kurz was zur Ehe sagen. Gemeinschaft ist nicht nur, dass man eine gemeinsame Postadresse hat, dass man gemeinsam wohnt, dass man womöglich in einem Bett schläft. Gemeinschaft geht weit darüber hinaus. Mit manchen Leuten, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder so, da ist die Art der Gemeinschaft, die du mit den Leuten haben kannst, sicherlich begrenzt. Aber mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, leibliche oder auch geistliche, da kannst du auf eine andere Art und Weise Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft, die wird wachsen, wenn Jesus im Zentrum deines Lebens ist. Und auch wenn nachher diese Formulierungen in dem Abschnitt, den wir da gelesen haben, in die Richtung gehen, tu das, und das ist so gebotsmäßig formuliert, wird es was sein, was, ich möchte jetzt nicht sagen automatisch, gibt es auch eine Predigt, könnt ihr nachgucken in unserer Videothek, die heißt automatisches Wachstum. Aber das ist nicht so automatisch gemeint, dass es einfach passiert, sondern wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, wenn Jesus in unserem Herzen ist, wenn Jesus unser Leben mehr und mehr bestimmt, dann wird es meine Werte verändern, meine Handlungen und meine Entscheidungen, meine Handlungen und letztendlich die Beziehungen, in denen ich bin. Und dann wird die Gemeinschaft anders werden. Und da steht hier, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Gottes Geist bewirkt es. Ich muss manche Dinge nicht selber machen. Wie wirkt denn der Heilige Geist? Wann kommt der Heilige Geist in mein Leben? Wie kommt es, dass der Heilige Geist in meinem Leben überhaupt irgendwas tun kann? Es kommt daher, dass Jesus in meinem Leben ist. Paulus sagt mal, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Oder umgekehrt, wenn du zu Christus gehörst, wenn du ihm gehörst, wenn Christus in deinem Leben den Mittelpunkt ausfüllen darf, dann wird dieser Heilige Geist in deinem Leben wirken und dann werden sich Dinge verändern und eben auch die Gemeinschaft mit Menschen, mit denen du zusammen bist. Herzliche, mitfühlende Liebe. Liebe. An was denkst du, wenn du Liebe hörst? Manche kennen mich jetzt schon eine Weile und die können sich jetzt vielleicht denken, was jetzt kommt. Wer es noch nie gehört hat, den überrasche ich jetzt vielleicht damit. Liebe ist kein Gefühl. Und es ist mir vollkommen egal, was die Medien sagen. Es ist mir vollkommen egal, was die Hollywood-Filme sagen. Es ist mir vollkommen egal, was die Leute in deinem Umfeld sagen. Ich beweise dir, dass Liebe kein Gefühl ist. Wenn ich dir den Befehl gebe, was würde das sagen? Was ist ein Gefühl? Sag mal irgendein Gefühl außer Liebe. Traurig, genau. Ich befehle euch jetzt, traurig zu sein. Oder ich befehle euch zu lieben. Hat es zufällig jemand gemacht? Ich erinnere mich, dass es da jemand gab, der hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt euch lieben. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist ein Befehl, ein Gebot. Das ist eine Forderung. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ich kann kein Gefühl befehlen, aber ich kann eine Entscheidung befehlen. Ich kann mich dazu entschließen, zu lieben. Auch wenn mein Gefühl was ganz anderes sagt. Das ist ein Game Changer. Das verändert Beziehungen komplett, wenn du anfängst zu lieben, auch wenn du nicht geliebt wirst. Du kannst sagen, ja, wenn der blöde Kerl mich nicht liebt, dann liebe ich den auch nicht. Kannst du machen, das ist deine Entscheidung. Du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Oder du kannst dich dazu entscheiden, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst. Hört sich das für euch irgendwie so ähnlich an, wie was in der Bibel stehen könnte? Liebet eure Frauen. Oh, Feinde ist auch gut, ja, genau. Liebet eure Feinde. Ein Satz, der uns in unserer Beziehung viel geholfen hat, das hat jetzt wirklich eigentlich nichts damit zu tun, aber das ist, ich bin nicht dein Feind. Ich könnte jetzt sagen, du darfst mich trotzdem lieben, also wie auch immer. Aber es geht darum, dass wir Liebe zum anderen ausleben. Ich wollte jetzt fast sagen, dass wir Liebe haben, aber das ist so, ich habe halt keine Liebe. Die Liebe ist irgendwie verloren gegangen. Jetzt müssen wir uns halt trennen. Die Liebe ist irgendwie weggegangen, erkaltet. Wisst ihr, was Jesus zu der einen Gemeinde sagt, die eine erkaltete Liebe hat in der Offenbarung? Er sagt, ja, betet halt drum, dass Gott euch wieder Liebe schenkt oder sucht euch eine andere Gemeinde oder was sagt Jesus zu der Gemeinde? Er sagt, tu die ersten Werke. Jesus sagt nicht, ja, die Liebe ist weg, da kann man irgendwie nichts machen. Er sagt, tu die ersten Werke. Was sind die ersten Werke der Liebe? Denkt jetzt mal, war jemand schon mal verliebt? 2, 3, Leute waren schon verliebt. Ihr anderen, ihr könnt jetzt leider nicht mitraten, aber was sind die ersten Werke, die man so getan hat? Denk jetzt mal für dich nach, brauchst dich jetzt auch nicht ganz peinlich äußern. Wisst ihr was? Ich habe Briefe geschrieben. Ich habe stundenlang telefoniert. Ich habe verrückte Sachen gemacht. Und wisst ihr was? Wenn du feststellst, dass deine Liebe zu deinem Ehepartner nicht mehr das ist, was sie mal war, dann kannst du sagen, dumm gelaufen. Oder du kannst sagen, ich tue die ersten Werke. Wenn die Liebe zu deinen Eltern nicht mehr das ist, was sie sein sollte, vielleicht auch, weil deine Eltern sich nicht korrekt verhalten haben, dann kannst du sagen, dumm gelaufen. Oder du sagst, ich entscheide mich, meine Eltern zu lieben. Wenn deine Nachbarn dir richtig böse kommen, dann kannst du sagen, jetzt überlege ich mir, wie ich mich rächen kann. Oder du kannst sagen, wie könnte ich feurige Kohlen auf das Haupt meines Nachbarn häufen? Ist vielleicht nicht ganz so ein liebevoller Gedanke, aber am Ende geht es um Liebe, indem du ihm was Gutes tust. Das ist das, was hinter diesem Punkt steckt. Wir trösten in Liebe. Entschuldigung, herzliche, mitfühlende Liebe. So viel Liebe hier. Dann steht da noch was von eines Sinnes sein, ganz einig sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt, die letzten Tage, wenn der eine sagt, ich wähle die eine Partei und der andere sagt, wie kannst du nur? Ich wähle die Partei und das ist doch vollkommen falsch, was die wollen überhaupt. Und vielleicht seid ihr euch da auch ganz einig. Aber wisst ihr was? Wir müssen uns nicht in jedem Punkt einig sein. Ich glaube, eine Ehe hält es aus, wenn der eine SPD wählt und der andere CDU. Man kann damit umgehen. Wir können damit umgehen, wenn der eine lieber süß ist und der andere lieber herzhaft. Wir können damit umgehen, dass manche Leute lieber immer jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fahren und wir das anders machen. Wir können mit vielen Dingen leben und dieses Einigsein, das bezieht sich, glaube ich, nicht so sehr darauf, dass wir in allem die gleiche Meinung haben. Dass uns die gleichen Bilder gefallen. Das bezieht sich darauf, dass wir einig sind, dass wir gemeinsam vorwärts gehen, dass uns nichts auseinanderbringt, dass wir sagen, wir gehören zusammen. Wir gehen miteinander in die gleiche Richtung. Fest zusammenhalten. Schlägt in die gleiche Kerbe. Vor allem, wenn ich weiß, dass meine Ehe nicht dauern soll, bis ich jemand Besseren finde, sondern bis der Tod uns scheidet, so trauen wir eigentlich die meisten Paare. Und zum Schluss, ich habe da einiges übersprungen, jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das wäre, wenn jeder auf das Wohl des anderen achten würde? Du sagst jetzt, wenn ich immer nur auf das Wohl der anderen achte, dann komme ich unter die Räder, ich komme zu kurz. Jeder denkt nämlich nur an sich. Außer ich denke an mich. Ja, natürlich. Und wenn ich nicht an mich denke, wer tut das sonst? Und weil jeder so denkt, deswegen wird unsere Gesellschaft so, wie sie wird. Unterm Strich zähle ich. Aber wenn ich anfange, an die anderen zu denken, dann kann das sein, dass ich investiere und investiere und womöglich nichts zurückkommt. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz oft wirklich was zurückkommt, dass Dinge sich verändern. Dass ich investiere und die Beziehung besser wird, dass der andere anfängt, an mich zu denken. Du kannst Dinge tun, zu denen du keine Lust hast, weil du weißt, dass der andere sich darüber freut. Das funktioniert in der Ehe, das funktioniert am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, bei den Kindern, bei den Eltern. Das funktioniert in jeder Beziehung. Wenn Leute merken, du denkst an sie, du möchtest, dass es ihnen gut geht, dann mach das was mit denen. Und ja, vielleicht gibt es Leute, die haben ein kaltes Herz und bei denen kommt es nicht an und die sagen, ja, vielen Dank und ändern nichts. Aber es ist eines unserer Prinzipien in unserer Gemeinde, dass wir mal gesagt haben, vor allem bei den Mitarbeitern hier in unserer Gemeinde, dass wir gesagt haben, wir möchten kein Thermometer sein, sondern ein Thermostat. Ich möchte nicht messen, wie kalt es hier geworden ist. Ich möchte den Thermostat hochdrehen und dafür sorgen, dass es wärmer wird. Du kannst jammern über das, wie schlecht es ist mit diesem Menschen, über die Geschwister, die so seltsam sind. Oder du fängst an, den Thermostat hochzudrehen und sagst, ich bin bereit, die Bedürfnisse des anderen über meine zu stellen. Und es wird die Beziehungen verändern. Matthäus 20, Vers 28 ist uns dazu ein wunderschönes Beispiel. Jetzt kommt mal die gute Nachricht zum Zug. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Stell dir vor, Jesus hätte das so gelebt, wie wir das oft tun. Stell dir vor, Jesus hätte darauf geachtet, was ihm gut tut. Wir würden heute nicht hier sitzen. Aber weil Jesus unser Wohl über das Seine gestellt hat, deswegen ist unser Leben verändert. Und wenn wir anfangen, das Wohl der anderen über unser eigenes zu stellen, dann wird sich unser Leben und das der anderen und unsere Beziehungen verändern. Göttlich geprägte Beziehungen, da fragen wir nicht, was bekomme ich? Sondern, was kann ich geben? Und liebe Geschwister, das ist was, was Beziehungen total auf den Kopf stellen kann. Ich habe das schon oft gesagt und es ist mir, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich erzähle euch das gern noch einmal. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, wenn ich es richtig weiß, auf einer Silvesterfreizeit mein erstes Eheseminar oder Partnerschaftsseminar, ging es ja weniger um Ehe, gehalten. Und ich war damals noch relativ unerfahren, was Partnerschaft angeht und so. Und ich dachte mir, ich muss jetzt jemanden fragen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und ich habe meinen Bruder gefragt, habe gesagt, Uwe, wenn du den jungen Leuten was weitergeben könntest für eine gelingende Beziehung, was wäre das? Und er hat gesagt, das Wichtigste finde ich, frag nicht, was bekomme ich, sondern frag dich, was kann ich geben? Ich glaube persönlich, die meisten fangen eine Beziehung an mit der Frage, was kann ich bekommen? Das siehst du schon daran, dass typischerweise eher die Hübschen und die Klugen und die Freundlichen einen Partner bekommen. Weil die Leute sagen, also die sagen das nicht, aber es ist offensichtlich, der gefällt mir, der passt zu mir, der tut mir gut, da werde ich glücklich, der geht auf meine Bedürfnisse ein, Was auch immer du da jetzt einsetzen möchtest, es geht eigentlich darum, was bekomme ich aus dieser Beziehung raus. Und ich sage auch nicht, dass es vollkommen falsch ist, so zu denken. Am Ende sind wir immer noch Menschen. Also natürlich werden wir uns fragen, wie geht es, passt es? Ich kann theoretisch mit jedem Menschen eine Beziehung eingehen und denjenigen glücklich machen. Aber ich muss auch meine Kraft realistisch einschätzen. Und da gibt es einfach welche, mit denen funktioniert es einfacher als mit anderen. Aber wenn ich möchte, dass diese Beziehung funktioniert, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass ich dem anderen das gebe, was er, was sie braucht. Und das Beispiel dafür ist Jesus. Und ihr seht, an dem Punkt geht's, also das funktioniert natürlich auch für eine Ehe. Aber an dem Punkt, Jesus war nicht in der Ehe. Manche Leute unterstellen das ja immer wieder. Aber das, um was, wovon Jesus hier redet, da geht's um die Beziehung zu uns. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben. Jesus sagt mal, ich habe noch nicht meinen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. So, Jesus hat sich geopfert. Er hat alles für uns getan. Und wenn wir Jesus ins Zentrum unseres Lebens bekommen, dann wird das unsere Werte bestimmen. Das heißt, ich werde, wenn ich Jesus ähnlicher werde, mehr darüber nachdenken, wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich den anderen was Gutes tun? Ich werde weniger fragen, was springt für mich dabei raus? So, und jetzt haben wir ganz, ganz viele von diesen Punkten angeschaut und ihr habt es ja in dem Bibeltext ja auch gelesen. Am Anfang war das so wirklich als Konsequenz formuliert. Am Ende war es dann doch auch als Gebot formuliert. Und jetzt können wir natürlich hergehen und die ganzen Gebote, so wie ich das vorher gesagt habe, abchecken, was Gott alles sagt, was ich machen muss und wie ich dieses Gesetz einhalte und was für uns Christen alles wichtig ist. Aber ich glaube persönlich, dass der effektivere und der bessere Weg ist, nicht einfach diese Regeln einzuhalten. Ich glaube zutiefst, dass Christentum auch Regeln hat, aber dass es im Zentrum des Christentums nicht um Regeln geht. Es geht um das Zentrum. Wer hat das Sagen? Wer steht im Zentrum meines Lebens? Ein Thema, über was man sich noch unterhalten könnte, und wenn dich das Thema interessiert, dann darfst du gerne ein paar Jahre zurückblättern. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon auf YouTube haben, doch ich glaube, wir haben es auf YouTube. Ansonsten kannst du in unserem Audioarchiv nach diesen Beziehungsthemen suchen. Wer hat die Hosen an in der Beziehung? Ja, die Frage ist, wer hat in deinem Leben die Hosen an? Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Und das ist, glaube ich, das letzte Bild. Da ist in der Mitte eben kein Fragezeichen. Oh, das ist gut. Man ist gut, wenn man die Schriftarten mit einbettet, dann sind es dann auch die richtigen Zeichen. Also das soll keine Hand mit einem Stift sein, sondern theoretisch hätte ein Kreuz sein sollen. Ja, man lernt immer dazu. Wenn in der Mitte meines Lebens, könnt ihr wegtun, wenn in der Mitte meines Lebens wirklich Jesus steht, dann wird aus dieser Mitte heraus nicht nur werden sich meine Werte verändern und damit meine Entscheidungen, meine Handlungen, meine Beziehungen, sondern dann wird auch die Kraft da sein. Dann wird Jesus mir nicht nur quasi Forderungen stellen, sondern er wird mir helfen. Der Heilige Geist, von dem wir vorher gelesen haben, der in mein Herz kommt, wenn ich Jesus da reinlasse, wenn er in der Schaltzentrale meines Herzens ist, dieser Heilige Geist, der wird mich verändern und wird mir die Kraft geben, so zu leben, wie es ihm gefällt. Aber das ist immer wieder eine bewusste Entscheidung. Und du darfst es gerne 35.000 Mal am Tag machen, dass du Jesus neu auf den Thron deines Herzens setzt. Und dann wirst du merken, wie dein Leben sich Stück für Stück ordnet und wie Dinge so werden, wie Jesus das will. Klammer auf, ich sage damit nicht, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Es wird immer wieder Situationen geben, die uns herausfordern, wo Dinge vielleicht auch nicht so laufen, wie das richtig und schön wäre. Und wo wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir uns so nicht gewünscht hätten. Oder wo wir sagen, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Wir leben in einer Welt, die noch einen anderen Herrscher hat. Das wird sich mal ändern, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin können wir mit Gottes Kraft und dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, und Jesus im Zentrum unseres Lebens mit all dem fertig werden. Und wir können uns mehr und mehr so verhalten, wie es ihm gefällt. Das ist im Übrigen der Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, falls dir das mal irgendwo unterkommt. Wir werden Jesus ähnlicher. Mehr Menschen? Amen. Vater, und ich danke dir, dass du in unser Leben kommen möchtest. Du sagst mal, du stehst vor der Tür und du klopfst an. Und Herr, ich möchte mein Herz immer wieder neu für dich aufmachen. Ich möchte dich reinlassen, und zwar nicht ins Gästezimmer, Herr, sondern du sollst die Entscheidungen treffen in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte erleben, Herr, wie mein Leben anders wird, weil du das Sagen hast. Und ich lade dich jetzt ganz bewusst ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen, wenn du das möchtest. Und wenn du nicht so weit bist, dann wirst du das nicht tun. Aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Herr Jesus, ich lade dich ein, auf dem Thron meines Lebens Platz zu nehmen und dort nicht nur zu sitzen, sondern die Entscheidungen meines Lebens zu treffen. Ich will mich dir unterordnen. Ich will tun, was du möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass ich wissen darf, dass mein Leben sich zum Besseren verändern wird, dass meine Beziehungen sich zum Besseren verändern werden. Ich danke dir, Herr, dass du Segen für mich vorbereitet hast. Ich danke dir, Herr, dass du gute Gedanken über mich und mein Leben hast. Und ich danke dir, Herr, dass ich gemeinsam mit dir diesen Weg gehen darf. Amen.